Willkommen zurück zu KI und die Zukunft Podcast. Wie immer mit Karl-Heinz Land. Einen wunderschönen guten Morgen, Karl-Heinz.
Ja, guten Morgen, Roland. Liebe Grüße nach Worms.
Liebe Grüße nach Köln. Heute haben wir wieder einen illustren Gast, einen wirklich alt gedienten KI-Experten, nenne ich es jetzt mal, Dr. Andreas Vogel. Einen wunderschönen guten Morgen, Andreas. Grüße dich. Wo finden wir dich heute?
Ja, guten Morgen an euch beide. Ich sitze im Moment gerade in Köln. Aber wenn ich nicht euch anschaue auf dem Bildschirm, gucke ich aus dem Fenster auf den Rhein und das Siebengebirge.
Na, wunderschön. Du sagst das sehr gut. Andreas, wir haben dich eingeladen. Kurz zur Vorstellung. Du warst vor vielen, vielen Jahren Mitarbeiter der SAP Labs in Palo Alto. Du hast also viel, sagen wir, US-Erfahrung. Du hast schon Mitte der 90er Jahre in Silicon Valley gelebt, hast die ganze, sagen wir, KI-Geschichte quasi miterlebt und mitgestaltet. Bist heute verantwortlich für spezialisiertes Softwarehaus, nämlich die Neuland AI AG als CTO. Da kommen wir gleich später nochmal zurück. Wir freuen uns sehr, dass du da bist.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch.
Kommen wir zu den wichtigsten Themen des Tages, Karl-Heinz. Du bist immer fleißig und sehr gut am Vorbereiten. Ich bin gespannt, was du heute für dich so rausgewählt hast.
Ja, also Roland, was ist heute so wichtig? Viele Dinge, die allgemein wichtig sind. Gestern kam eine Studie raus, der Klimawandel bedroht die Weltwirtschaft. Die Studie des Potsdamer Instituts für Klimaforschung legt nahe, dass die Weltwirtschaft aufgrund der Klimafolgen rund um ein Fünftel knapp 38 Billionen Dollar schrumpfen könnte. Übrigens auch in Deutschland um 11%. Dies hätte natürlich auch gravierende Folgen auf die Beschäftigung und die Wirtschaft hier bei uns. Dazu passt dann Land unter in Dubai. Vor 2 Tagen ist in Dubai so viel Niederschlag in 24 Stunden gefallen wie sonst in einem Jahr. Große Teile der Stadt, wahrscheinlich hat es jeder gesehen, waren komplett, teilweise knietief unter Wasser. Autos, die komplett weg waren auf den Straßen. Warum? Weil natürlich Dubai auf sowas überhaupt nicht vorbereitet ist. Es gibt quasi keine Kanäle für Regenwasser. Aber passt natürlich gut zum Thema von vorhin. Ja, der Nahostkonflikt lässt uns nicht los. Gestern trafen sich die EU-Außenminister haben in Israel diskutiert. Es geht darum, die Eskalation des Konfliktes zu verhindern. Bisher verhalten sich die Israelis ja immer noch ruhig nach diesem verheerenden Angriff der Iraner. Ja, die Länder wollen das Deutschland-Ticket bis 2036 verlängern. Das ist ja mal eine sehr positive Nachricht. Aber da war doch noch was. Ja, Leverkusen ist Meister. Ja, der FC Bayern muss mal zusehen. Nach sehr vielen Jahren, das tut wahrscheinlich weh. Und ich habe mir überlegt, wollen wir nicht mal die KI fragen, was sie denn davon hält? Das würde ich jetzt gerne mal machen.
Ich bin gespannt.
Was sagst du dazu, dass der FC Bayer Leverkusen deutscher Meister wurde?
Bayer 04 Leverkusen hat am Stern 14. April 2024 Stern zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte die deutsche Meisterschaft gewonnen. Nach dem Sieg gegen Werder Bremen ist der Werkself der erste Meistertitel der Vereinsgeschichte nicht mehr zu nehmen und löst den Serienmeister FC Bayern nach 11 Jahren ab. Herzlichen Glückwunsch.
So, damit würde ich sagen, also die KI ist schon fast tagesaktuell und Gratulation nach Leverkusen. Mich freut es ja auch ein bisschen, weil so die Bayern mit ihren riesen Gehältern, dass da mal so einer von links außen vorbeizieht, finde ich recht beachtlich. Also Gratulation nach Leverkusen, was ja nicht so weit hier von Köln weg ist.
Ja, absolut, absolut. Karl-Heinz, könntest du dein Mikrofon einen Tick leiser drehen, weil du bist, wenn du so nah dran bist, dann bist du schon sehr
ist
leise.
Ist das so jetzt besser?
Ein bisschen besser? Weiter runter, noch weiter runter.
Warte, besser, besser.
Ja,
besser?
So ist besser. Ja, okay,
super. Okay, gut.
Ja, Andreas, erstmal vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für unseren Podcast. Wir haben ja, Entschuldigung, den Podcast vor kurzem quasi umfirmiert von Erde 5.0 auf KI und die Zukunft, weil wir festgestellt haben, natürlich, nachdem wir das lange genug prophezeit haben, dass KI immer wichtiger wird. Du hast es offensichtlich schon in den 90ern gewusst. Was hat dich damals bewegt, ins Ausland zu gehen und dich damit zu beschäftigen?
Ja, das waren im Prinzip zwei Dinge. Das erste ist, ich bin in der DDR geboren, aufgewachsen, also 1965 geboren. Und von da weg war eigentlich ein Ziel, solange ich zurückdenken kann. Ja, nicht? Und dann kam natürlich auch der Mauerfall für mich gerade im richtigen Moment. Ich war im Wesentlichen mit meinem Studium fertig und dann stand mir wirklich das Tor zur Welt offen und dann konnte ich die Träume, die ich alle die Jahre hatte, dann wirklich realisieren. Nicht? Das war der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, wenn man natürlich in der Informatik unterwegs ist, ist der Silicon Valley ja irgendwie immer das Holy Grail. Ja, nicht? Und das war natürlich schon immer der Plan. Nicht? Also man sich selbst, also hinter der Mauer kannte man irgendwie alle diese Namen, ja, ohne sich genau was vorstellen zu können. Und da war schon immer der Wunsch, ja, da muss man mal hin. Ja. Mhm. Und es war allerdings auch nicht so einfach. Ja. Ich habe also mehrere Anläufe gemacht, bis ich dann wirklich bis nach Amerika oder bis in die USA gekommen bin. Ja. Und bin dann quasi von hinten durch die Brust ins Auge. Weil ich bin über Spanien, Kanada nach Australien und bin dann von Australien nach Kalifornien. Wow. Und bin dann Weihnachten 96 da aufgeschlagen.
Also das heißt, Beharrlichkeit zahlt sich immer aus, oder?
Ja.
Ziele verfolgen und durchziehen.
Andreas, mich würde da ein Thema interessieren. Wir erleben das ja auch heute noch, so ein bisschen diesen Ost-West-Konflikt. Übrigens, heute wird ein Politiker aus Thüringen vor Gericht gestellt, der Herr Höcke, zum Thema, was da sonst noch wäre, Thema Blaming und Ausländerfeindlichkeit. Aber was sagst du zum Thema Ost versus West? Du bist ja jetzt ein Ossi sozusagen und wie stehst du dazu, dass es da immer noch irgendwie diese Differenzen gibt, die wählen ganz anders zum Teil, ne? Man sieht sehr rechts im Osten der Republik und weniger im Westen. Was sagst du dazu?
Also bin ich jetzt wirklich Ossi, weiß ich nicht so genau, ja. Ich glaube mehr Amerikaner heutzutage, ja, weil offiziell bin ich ja Amerikaner, ja.
Ja.
Es ist wirklich interessant, oder es war für mich jetzt wirklich interessant, als ich vor 4 Jahren jetzt wieder zurückgekommen bin nach Deutschland und jetzt hier auch in Bonn, Köln in der Region lebe. Das war wirklich das erste Mal, dass ich im wiedervereinigten Deutschland wirklich gelebt habe. Ich war ja vorher immer nur so zu Besuch da. Und das war schon eine interessante Perspektive. Ja.
Okay.
Und war es wirklich eine Wiedervereinigung? Vielleicht auch nicht so richtig, ja, weil ich glaube, es ist schon viel von dem, was die Leute in der DDR in den 40 Jahren gemacht haben, war nicht allzu viel Würdigung dafür.
Ja. Okay.
Nicht, sondern es war schon so ein bisschen die Siegermentalität, nicht alles, nicht wir in der Bundesrepublik, wir sind jetzt die historischen Gewinner des Kalten Krieges. Deswegen müssen wir alles richtig gemacht haben, ja. Ja. Und deswegen machen wir das alles so genau weiter, ja.
Also im Klartext, du sagst, es würde auch an eine Übernahme erinnern können, wie es ja übrigens in der Wirtschaft auch oft passiert ist. Ja, ja. Die Wessis haben die Ossis die Wirtschaft übernommen und zwar teilweise für einen Euro. Da gab es ja günstige Angebote, gell?
Nicht? Und ich meine, das ist keine Frage. Ich meine, das meiste war jetzt wirklich Mist in der DDR, ja. Und in der Wirtschaft ganz besonders, ja.
Ja.
Nicht, aber die Leute hatten natürlich genauso ihre Fähigkeiten und hatten auch Entrepreneurial Spirit, ja. Und nicht, aber hatten, glaube ich, nie so richtig die Chance, das auszuleben. Ja. Nicht, also das Wirtschaftswunder, es gab nie so richtig die Möglichkeit, das Wirtschaftswunder in der DDR, also in den neuen Ländern zu machen. Ja.
Übrigens an der Stelle auch eine spannende Sache, das habe ich letztens nochmal gehört, da ging es um das Thema Erben. Natürlich, im Westen wird viel mehr vererbt als im Osten. Ging ja auch gar nicht anders, man besaß ja nichts, man teilte sich ja sozusagen. Aber das hat natürlich bis heute Auswirkungen auf die Vermögensentwicklung, ne? Weil der schon ein bisschen Geld hatte, der bekam mehr dazu. Und der eben nichts hatte, der musste quasi damals bei Null beginnen. Ne? Also ganz andere Startbedingungen sozusagen. Ja. Aber du hast dich ja dann entschieden, ins Ausland zu gehen. Und vielleicht erzählst du mal, also die Station hast du ja gerade schon mal beschrieben. Wie war das denn jetzt? Jetzt warst du im Heiligen Land, im Silicon Valley, da wo die Informatik oder naja, die Informatik vielleicht nicht, aber die industrielle Digitalisierung erfunden wurde. Was hast du da erlebt jetzt so als Deutscher, der da rüberkam?
Ich weiß aber auch nicht so sehr als Deutscher, sondern es war eher, sagen wir mal, ein kulturelles Erwachen, ja, aus meiner Sicht, weil aus meinem, also sowohl DDR als auch meinem, sagen wir mal, persönlichen familiären Background, Entrepreneurship war da eigentlich nie ein Thema, ja, nicht? Also das Wort Macher war eher ein Schimpfwort, ja, da wo ich herkomme.
Okay.
Und auch, also der Gedanke, eine Firma zu gründen und Kapital einzusammeln, also das waren Sachen, die waren überhaupt, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Ja, das war,
okay.
Und das hat sich natürlich radikal geändert in dem Moment, wo ich in San Francisco aufgeschlagen war. Ja. Weil okay. Da redet man über nichts anderes. Ja. Ich weiß, in Deutschland redest du über das Wetter. Ja. In Silicon Valley redest du über deine nächste Startup-Idee.
Ja.
Nicht? Und auch diese ganze Positionierung, nicht?
Ja.
In Deutschland, ein Startup ist die Klitsche.
Ja.
Nicht? Und denke, oh, Klitsche, ja, konnte wohl keinen Job bei
Risiko, Gefahr
so kriegen, ja, nicht?
Ja, da muss man
irgendwie selber so ein bisschen rumwurschteln, ja. Das ist ja irgendwie immer noch so diesen Mindset, der hier vorherrscht, ja. Nicht dagegen. Dort ist es ganz anders, ja. Es ist, wenn du kein Startup machst, dann bist du zu blöd. Deswegen musst du halt für eine große Firma arbeiten, weil du keine Idee hast, weil du keinen Drive hast. Ja, deswegen bist du bei der großen Firma. Ja, und das ist eben war für mich völlig anderes Denken. Ja, und ich hatte auch nicht, das war ja nicht, also 93, als es mit dem Internet richtig losging. Also da war ich ja dann von Kanada nach Australien. Da gab es ja auch Möglichkeiten ohne Ende, ja. Und ich hatte auch Ideen, zum Beispiel, ja, wollte ich auch sowas machen wie Yahoo, ja. Ich war damals bei so einem halbstaatlichen Forschungsinstitut, bin zu meinem Boss dahin und gesagt, guck mal, ich habe so eine Idee. Und er sagte, mach mal weiter mit deinen Aufgaben, ja.
Ja.
Und dann habe ich weiter mit meinen Aufgaben gemacht, ja. War natürlich total bescheuert, ja. Nicht, wäre ich jetzt in San Francisco mit der Idee gewesen, ja. Nicht, dann, ja, hätte man da vielleicht eine Firma draus gemacht, ja. Nicht, und kannst
Andreas,
du mal
fahren, jetzt
Fahrradkette, ja, aber dieses, also man hat gar nicht erstmal den ersten Schritt gemacht, nicht? Ja. Und das ist ein wichtiger Punkt, ja.
Okay, jetzt bist du ja sowieso ein sehr kreativer Mensch, wenn ich so in deine Vita gucke. Du bist Künstler, du bist Autor, du hast also eigene Bücher geschrieben, du machst eigene Kunst. Du hast dich vor mehr als 10 Jahren mit künstlicher Intelligenz und Videogenerieren beschäftigt. Also das, was heute die Sora OpenAI machen. Erzähl mal, warum war die Kunst und diese Auseinandersetzung mit diesen Themen, warum war das so wichtig für dich? War das Spielerei oder was war das?
Nee, also das geht auch, glaube ich, wieder ganz zurück, so meine Teenage-Jahre. Ich war immer so ein bisschen auf der Kippe, mache ich halt Mathematik, Informatik oder mache ich Kunst? Die Frage hat sich dann erledigt, weil ich durch die Eignungsprüfung an der Kunsthochschule in Halle durchgefallen bin.
Oh, jetzt kann man sagen, war das jetzt Glück oder Unglück? Was sagst du?
Ich glaube, es war gut, ja.
Ja?
Ich glaube, irgendwie mental war ich dann doch schon zu dem Zeitpunkt auf der anderen, in der anderen Richtung mehr unterwegs. Aber irgendwie war der Wunsch, seitdem schon immer irgendwie diese zwei Sachen miteinander zu verbinden, ja. Also irgendwie Computergrafik zu machen oder Kunst mit Computer zu machen, digitale Kunst. Also das war irgendwie immer im Kopf, ja. Und dann ist da aber 20 Jahre, hat sich dann irgendwie nichts Konkretes ergeben. Ja. Und dann, also ich war damals bei SAP Labs, die hatten also Business Incubator, der an und für sich von der Idee nicht schlecht war, von der Ausführung war dann ein anderes Problem. Aber er hatte da ein super interessantes Projekt gestartet. Und zwar haben wir das Verhalten von Spielern von Online-Games mit Big Data analysiert.
Okay.
Ja, und hatten also auch super interessante Spiele, also von 5, 6 großen Spieleherstellern, wo wir die Logdaten hatten und so weiter. Und eins davon war Star Trek. Und dann habe ich gedacht, okay, Leute, wenn wir jetzt dieses Spiel analysieren, dann müssen wir das Spiel erstmal im Team spielen, damit wir verstehen, worum es geht.
Ja. Yeah.
So, und dann haben wir das gemacht. Und dann habe ich auch noch die ganzen Fernsehserien geguckt. Und dann, ich war nie ein Spieler, also Computerspieler. Ja, aber dann haben wir gespielt und dann war ich total baff von der Qualität dieser Game Engines. Ja. Und dann habe ich gedacht, Mensch, damit kann man ja eigentlich eigene Filme drehen. Mhm. Also gerade diese ganzen Action-Scenes, ja, die spielst du halt einfach am Computer und machst dann ein Screen-Recording und schwuppdiwupp hast du eine super Action-Szene. Und der andere Teil ist ja viel halt so, was wir jetzt haben, nicht, also auch Talking Heads, ja. Nicht? Und da habe ich dann auch geguckt nach Software, damals so diese ersten animierten Köpfe mit Sprachsynthese und so, klang alles noch ein bisschen blechern und manchmal funktioniert das mit den Zähnen und der Zunge auch nicht so richtig, aber im Prinzip war klar, wo die Reise hinging. Und dann habe ich im Prinzip alle diese Technologien genommen und habe gesagt, damit kann man eigentlich Filme machen. Und dann habe ich auch Filme gemacht. Ja, ich glaube, ich habe 60 oder so Filmchen gemacht, ja, sind auch auf YouTube noch rum. Ich habe irgendwie auch so ein The World According to Dr. V, so eine Art Saturday Night Live-Sketch-Geschichte gemacht. Ich habe einen Thriller gedreht und wie gesagt, das war alles eine Ein-Mann-Show und alles, was da drin war computergeneriert. Die Sprache, die Bilder, die Action-Scenes, alles kam aus dem Computer. Nicht? Es war natürlich ein bisschen holprig, ja. Nicht? Aber es war wirklich klar abzusehen, wohin die Reise geht. Und ich bin dann auch rummarschiert seinerzeit im Valley und habe versucht, das zu pitchen. Ja, habe gesagt, guck mal hier, da könnte man doch eigentlich eine super Plattform bauen, um rein digitale Filme zu machen. Und fanden die Leute irgendwie auch alle interessant, aber keiner hat mir Geld gegeben.
Ja. Wie es oft so ist.
Ja, und dann hatte ich eigentlich mehr Spaß an den Filme drehen, als an eine Plattform zu bauen. Ja, und dann habe ich einfach gemacht, okay, gut, jetzt mache ich einfach mehr Filme, hatte da super viel Spaß damit, ja. Und aus dem Plattformprojekt ist halt irgendwie nie was geworden. Und jetzt in Retrospekt, es war auch zu früh, ja, weil die Technologie war noch nicht so weit, dass man wirklich High-Quality Sachen machen konnte. Nicht? Und heute ist es natürlich eine komplett andere Geschichte.
Ganz andere Sache.
Okay, dann stelle ich eine Frage. Ich dachte, du wolltest was sagen. Ja, ich war jetzt nicht dran. Jetzt warst du ja unterwegs im Valley und dann hast du dir aber auch tatsächlich dann nach einer gewissen Zeit selbstständig gemacht und hast das ja auch ganz erfolgreich nachher verkauft. Das heißt, du hast ein Startup aufgebaut mit Kollegen und das dann auch erfolgreich. Vielleicht erzählst du uns aus der Zeit ein bisschen, weil das war ja auch in gewisser Weise dann jetzt die Fortsetzung dieses Kulturclashes zwischen Ost und West, also jetzt im Valley, da als Unternehmer durch die Decke zu gehen.
Ja, ja. Ich war, also mein erster Job dort war auch mal im Startup. Das ist dann auch zweimal aufgekauft worden, ja, und das habe ich dann sozusagen alles sehr, sehr eng miterlebt, hatte dann ein gutes Gefühl dafür. Dann sollte es zum dritten Mal verkauft werden. Das war dann übrigens Borland, was die ganz alten Leute unter uns auch noch kennen.
Und die wollten auch die Regal standen.
Von der World Perfect Company. Also das waren im Prinzip zwei Microsoft-Opfer, die sich dann zusammengetan haben oder zusammentun wollen. Und das war irgendwie ganz komisch. Und da habe ich gesagt, nee, also hier ist nichts mehr zu holen. Ich will hier weg. Nicht? Und das war ja gerade die erste Internetwelle. Und es war ja ähnlich crazy, was wir jetzt in der KI-Welle erleben. Und bin dann da auch weg und habe für ein Startup gearbeitet als CTO. Und wir haben ein mobiles soziales Netzwerk gebaut im Jahre 2000. Ja, da waren wir auch ein bisschen vor unserer Zeit, war aber wirklich super spannende Geschichte. Und dann ist die Internetblase geplatzt. Da war eigentlich mit den Zock-Puppets, das war ja sozusagen der Höhepunkt der ersten Welle. Und dann war von einem Tag auf den anderen aber Schluss. Es gab kein Geld mehr. die Sachen sind ja immer sehr abrupt. So, ja. Dann stand ich da und habe überlegt, ja, und dann habe ich halt ein paar andere Leute getroffen und die hatten eine Idee, das war, kam jetzt eher aus dem Telekom-Umfeld heraus, nämlich wie kann man die Qualität von SMS und WAP damals managen. Weil die Telekoms damals, die konnten zwar alle Sprache gut, ja, aber diese ganze Datengeschichte, das hat die komplett überfordert.
Du musst vielleicht noch ganz kurz erläutern, wir haben ja jetzt April 2024, was war nochmal WAP? Ich erinnere mich so ganz düster. Das waren so die ersten Multimedia-SMS, kann das sein?
Ja. Es gab im Prinzip, das war so eine HTML-Dialekt, den man halt auf so einem ganz, ganz kleinen Bildschirm in Schwarz-Weiß machen konnte. Und dann konnte man halt so kleine Menüs machen und so weiter. Ja, mhm. Also, ja, war schon abenteuerlich. Ne? aber SMS ging ja relativ schnell los, ja, aber die Qualität war so schlecht. Also wir haben dann, wie gesagt, wir haben diese Firma aufgesetzt und wir haben dann Qualitätsmessungen von SMS gemacht. Ja. Und wir haben die Netzwerke als eine Blackbox betrachtet und haben dann halt die SMS sozusagen, die mit SMS von außen beschossen und haben geguckt, ob und wo was am anderen Ende wieder rauskommt und konnten da wirklich super interessante Analysen machen. Mhm. Ich habe halt bei AT&T und so weiter angerufen und habe gesagt, also wisst ihr, dass ihr im Nordosten einer von euren drei Load Balancing Servern ist jetzt gerade down. Ja? Dann hatten die keine Ahnung. Ja. Und so Geschichten. Nicht? Und wie gesagt, und das war so ein bisschen auf der Telekom-Seite, deswegen konnten wir dafür noch Geld raisen. Ja, und das war schon eine abenteuerliche Geschichte, ja. Irgendwie über den Sommer einen Prototypen gebaut zu Hause. So, dann sind wir los, dann haben wir ein Meeting gemacht, hatten 3 Flaschen Rotwein und 10 Pizzen und dann kamen da irgendwie so 20 Angels. Mhm. Ja, dann haben wir die Geschichte gepitcht und hinterher hatten wir $1 Million.
Ja. So einfach geht das.
Ja, das war wie im Film. Ja,
ja. Okay.
Ja, und dann haben wir hinterher noch eine VC-Runde geraced. Da kamen dann irgendwie auch nochmal Bankkredite mit dazu und dann war alles super und es ging volle Kanne los und wir haben dann also auch haben dann das Produkt gebaut in den nächsten 6 Monaten und dann plötzlich kam auch bei uns das Platzen der Blase an. Ja, dann waren plötzlich die Kreditleihen weg, ja, da fehlten uns 2 Millionen. Und wir hatten gerade irgendwie noch Leute in Kanada geheiert und so, ja. So, dann haben wir angefangen zurückzusteuern, ja. Mhm. Und im Prinzip sind wir innerhalb von 15 Monaten wirklich durch den kompletten Prozess durch, von wir haben eine Idee, wir machen diese Pizza für 1 Million VC-Runde, dann werden uns die Kreditlinien gekappt, wir müssen Leute entlassen. Wir haben den ersten Kunden, wir haben den zweiten Kunden und wir verkaufen die Firma. Durch dieses ganze Ding sind wir also innerhalb von 15 Monaten durch.
Das ist schnell, wow. Also
bis dahin haben andere vielleicht mal gerade ihre Präsentation fertig, ja.
Ja, ja. Aber Andreas, das ist jetzt ein guter Punkt. Du warst dann bei SAP sehr lange. Du hast direkt mit Hopp da zusammengesessen in bestimmten Bereichen und mit ihm wahrscheinlich auch diskutiert. Und dann bist du zurück nach ja fast 20 Jahren, 25 Jahren wieder hier nach Deutschland, weil du einfach mit deiner Frau auch mal Deutschland leben wolltest. Und jetzt Telekom dann noch mal 3-4 Jahre. Und jetzt wieder ein Start-up. Also wie verrückt muss man sein, jetzt nochmal ein Startup, also nochmal diese crazy Zeiten sich vor Augen zu halten?
Also das hält jung, ja, das hält jung.
Ah, okay. Also ich dachte, du nimmst vielleicht irgendwas Besonderes, was wir auch alle nehmen sollten. Ich weiß es ja nicht.
es ist so, die Energie kommt ja aus der Sache raus. Ja.
Ja.
Weißt du, wenn du bei diesem Großkonzern bist, Also für mich war immer diese ganze Frage mit dem Burnout, ja, was ist denn das eigentlich und so weiter. So, dann war ich 14 Tage bei der Telekom, da wusste ich, was das ist.
Okay.
Ein Großteil beschäftigen sich damit, dass die sich gegenseitig den ganzen Tag gegenseitig fertig machen, ja.
Ja, klar, logisch.
Aber, und, und, was, Und das bringt dich nur runter, ja. Und jetzt, wo wir sind, ja, also nicht, also bei Neuland im Startup oder prinzipiell in einem Startup, ja, da guckst du ja nur nach vorne. Du guckst nach vorne, du willst Probleme lösen, du hast Kunden, die das validieren, dass du auch nicht so akademisch arbeitest und sagst, das war für mich auch so ein Ding, ja, im akademischen Umfeld, ja, ich habe Paper geschrieben und dies und das und kein Arsch hat's interessiert, ja. Ich war ja so stolz, als ich zum ersten Mal externe Validierung habe, ja, wo ich sage,
ihr
löst ein Problem, was ich habe, was mir wichtig ist, Geld ausgebe, ja. Also diese Validierung, ja, und ich meine, das sind ja alle diese Sachen, die wir jetzt gerade machen, ja. Ja. Nicht, wir haben die Kunden, wir haben die Probleme, wir haben deren Probleme, wir lösen diese Probleme, es geht nach vorne, wir wachsen, das sind neue Ideen, das ist so viel Energie, das macht so glücklich, ja.
Aber dann lass uns mal darüber sprechen. Also jetzt ist schon klar, was dich morgens aufstehen lässt. Jetzt beschäftigt sich die Neuland ja speziell mit diesem Thema der künstlichen Intelligenz, Lösung für den Mittelstand und vielleicht auch für diese Thematik der Verwaltungen. Und du bist ja derjenige, der dieses Konzept auch der Industrie-Domain-Models entwickelt hat, weil du einfach glaubst, das wäre wichtig. Wie kommst du drauf, dass so ein Startup, die Brezelbude Neuland AI, dass die da irgendwie eine Rolle spielen könnte in Deutschland oder vielleicht sogar Europa? Und du denkst ja manchmal sogar über den Weltmarkt nach. Also was muss man da nehmen, um so zu denken?
Naja, ich meine, alle fangen klein an, nicht? Und das nicht stimmt. Von den Großen, nicht von den Großen kommt eher wenig. Ja, ich meine, ich habe ja da bei SAP eine ganze Weile gesessen, war ja da auch teilweise mit diesen M&A und den Strategieaktivitäten in Teams mit beschäftigt. Ja, und in der ganzen Zeit, wo ich da war, nicht, ich meine, es gab im Prinzip eine Innovation und das war also die HANA In-Memory-Datenbank. Ja.
Stimmt.
Alle anderen Sachen wurde letztlich gekauft. Ja, also das ganze Cloud-Thema, ja, wurde gekauft. Hier 10, 5. Du hast ja selber die Läden an die SAP verkauft, nicht?
Ja, genau.
Die Innovation gekauft, die kommt nicht von innen.
Ja.
Und deswegen, ich meine, für mich ist das eigentlich ganz klar, dass die Innovation immer aus einem Startup-Type-artigen Umgebung kommt und nicht aus dem Großkonzern. Also wenn es beim nicht, die versuchen ja alle, aber wenn es da mal klappt, ist das eher der Zufall. Aber die Innovation kommt immer von außen, weil du da einfach schneller und ohne Grenzen agieren kannst.
Also im Klartext, das, was du sagst, eigentlich müssten sich die Großen viel mehr mit den Kleinen zusammentun. Die Kleinen wirken dann sozusagen als Brandbeschleuniger für die Innovation. Ist das richtig?
Ja, nicht. Also es gibt ja ein paar Firmen im Weltmaßstab, nicht, also Cisco zum Beispiel, ja, die haben das verstanden. Ja, die haben gesagt, wir haben versucht, Innovationen kriegen wir nicht hin, sind wir zu groß und komplex. Aber was wir eben haben, wir haben die Kunden und wir haben den Vertrieb und wenn wir Innovationen von außen kriegen, dann drücken wir das in so unsere Kanäle rein. Das ist ja auch typischerweise das Problem beim Startup, nicht? Du bist überall innovativ, Produkt und so weiter, aber du hast nicht die Breite, das in den Markt reinzudrücken, nicht? Und wenn man das wirklich gut hinkriegt, ja, sagt, okay, extern kommt die Innovation, da kommen die Produkte, da kommen die Lösungen, die großen Konzerne haben die Kunden, die haben die Vertriebskanäle, die haben die Marketingbudgets, ja, wenn man das gut hinkriegt, ja, das ist der Win-Win. Ja, aber meistens ist es ja dann auch so, selbst wenn die Firmen gekauft werden, ja, dass die von den kulturell von den großen Firmen komplett wieder erdrückt werden. Ja. Jetzt erstmal diese 25 Formulare in Triplicate ausführen, ja, und solche Geschichten.
Karl-Heinz hatte eben kurz den Begriff Industry Domain Models genannt. Also ich kenne jetzt, sagen wir mal, also geschichtlich gesehen, den Überbegriff KI. Dann gab es vor 8, 9 Jahren so Machine Learning, war so ein Trend. Jetzt kennen wir, sagen wir, seit 1,5 Jahren die LLMs, die Large Language Models. Wo siedelt man denn dort bitte für Laien verständlich, nämlich Industry Domain Models. Ist das, passt das in diesen Kontext rein oder wie ist das Konzept dahinter oder die Idee dahinter?
Ja. Also im Prinzip geht es um generative KI. Nicht? Ich glaube ja, ChatGPT ist den meisten mittlerweile ja doch bekannt. Nicht? Also tolle Technologie, extrem powerful, ganz tolle Geschichte. Aber wenn ich es im Enterprise-Umfeld, im Unternehmensumfeld einsetzen will, schwierig. Warum ist es schwierig? Weil ich habe Halluzinationen und ich habe keine Transparenz. Ich weiß nicht, wo die Informationen herkommen. Mhm. Das heißt, ich kann eigentlich wenn es ernst wird, nicht, ich kann mal einen E-Mail-Entwurf schreiben lassen, ich kann mal einen Papierentwurf schreiben lassen, alles super, aber ich kann das System keine automatischen Anfragen beantworten lassen, Entscheidungen treffen. Ne? Geht komplett nicht, ja, weil wenn ich auch nur 5% oder 2% Halluzination habe, geht nicht, aus ethischen Gründen nicht, aus rechtlichen Gründen nicht, ich habe die Transparenz nicht, ja, geht total nicht, nicht. Und was wir jetzt bei Neuland uns im letzten Jahr erarbeitet haben, nicht, und das ist natürlich auch nicht unbedingt jetzt auf unserem Mist gewachsen, sondern wir sind ja auch ständig gucken, was sind die Best Practices, was kommt aus der Forschung heraus.
Ja, 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 ja.
Nicht, ist die Tendenz, dass man diese Enterprise-Lösung hat und im Prinzip, was ich mache, ich nehme das LLM, um eine Anfrage semantisch zu verstehen. Mhm. Dann habe ich einen proprietäre Informationen und Daten, die ähnlicher Technologie wie die LLMs aufarbeite, aber ich habe da die komplette Kontrolle drüber. Ja, ich weiß, was in den Daten drin ist, ich weiß, dass die Daten richtig sind. So, dann kann ich aus dort hingehen, ziehe mir da die Fakten raus und dann nutze ich das LLM wieder, um eine nette Antwort zu schreiben. Ja, weil das Lesen, das Schreiben geht wunderbar. Ja. Mit dem Wissen ist es halt so eine Sache.
Das ist dann schön zusammengefasst.
Ja, das war der Zwischenschritt, nicht? Und jetzt kommen wir zu dem nächsten Punkt, dass wir gesagt haben, jetzt haben wir das mit diesen Unternehmens-KI und dann haben wir halt durch diese ganzen Kundenprojekte, die wir machen in den verschiedensten Branchen, haben wir festgestellt, es ist komplex, es ist schwierig, es sind immer Einzellösungen und es skaliert deswegen schlecht.
Aber Andreas, nur mal kurz einen Interrupt. Vielleicht kannst du mal ein paar Beispiele der Anwendungen erklären, die da heute so gefordert werden. Also ich habe was von Angebots- oder Ausschreibungsmanagement oder Einkauf oder auch im Personalbereich Matching von Sachen. Vielleicht kannst du einfach mal ein, zwei Anwendungen beschreiben, über die ihr da so sprecht mit den Kunden und dann erklären, warum diese Industriedomains aus deiner Sicht so wichtig sind, vor allen Dingen, warum man glaubt, dass man damit auf dem Weltmarkt noch eine Rolle spielen könnte.
Ne? Ja, ja. Also was sind die Anwendungen, die wir, also die Anforderungen, die wir beim Kunden sehen und die Lösungen, die wir heute bauen? Also im Kern, also sehr viel, was wir heute sehen, was eigentlich immer die Einstiegsdroge ist, ist das Wissens, KI-basiertes Wissensmanagement. Ich habe unheimlich viel Wissen in einem Unternehmen, je größer, desto mehr. Keiner weiß, wo es ist. So, mit KI bringe ich das alles zusammen und ich kann mich dann natürlich sprachlich mit dem System unterhalten.
Ja,
ich habe also den allwissenden Kollegen, den ich immer fragen kann.
Also du sagst eigentlich, du hilfst den Unternehmen, das Ende des Suchens vorzubereiten. Alles ist da, egal ob der Mitarbeiter im Urlaub ist oder der gerade das Unternehmen verlassen hat, sein Wissen ist verfügbar und damit machst du so eine Unternehmenswissensdatenbank sozusagen.
So, nicht? Und dann ist genau der Punkt, wo die IDMs interessant werden, weil ich habe einmal Wissen, was unternehmensspezifisch ist, und dann habe ich auch Wissen, was branchenspezifisch ist.
Ja,
der Andreas, tut mir angefallen. Das war mir noch nicht genug Anwendung. Kannst du mal einfach sagen, was macht ihr da?
Ja, also wir haben zum Beispiel einen Hersteller von Anlagen, nicht hier im Sauerland, und wie so viele Deutsche sind halt Exportweltmeister. Ja. Diese Anlagen sind für Häfen, ja, die werden halt in Amerika, in Australien, in China, in Japan, in Brasilien, überall werden die eingesetzt. Mhm. Jetzt haben die natürlich die kriegen also 1000 Seiten Spezifikationen vom Kunden. Ja. Mhm. So. Jetzt müssen die aus diesen Spezifikationen verstehen, was sie eigentlich bauen müssen.
Mhm.
Das ist schon mal eine große Hürde.
Mhm.
Und der zweite Punkt ist, dass das, was sie dann bauen, muss konform gehen mit den Standards und Normen in dem jeweiligen Land.
Ja? Also du musst wissen, was ist die Norm, wenn ich eine Leiter baue in Amerika, in Taiwan oder in Buxtehude.
Ja, ja. Ne? Okay. Und das beherrscht kein Mensch in der Firma. Ja, weil okay. das ist zu viel, ja, nicht, also das sind nicht, also die haben uns mehr als 5 GB an PDF-Dokumenten gegeben mit nur solchen Anforderungen.
Ja, die du eigentlich immer lesen müsstest, um deinen Job, deine Aufgabe lackieren, schweißen, Dingsen richtig machen zu können.
Okay. Wichtig muss die Brandschutzlackierung sein. 3 mm, 5 mm, 9 mm, welche Farbenzusammensetzung, was darf da drinne sein, ja? Mhm. Welche Farbe ist das? Ist das weiß? Ist das orange? Ist das gelb? Ist es Chichurin-grün, ja? Ja. Ja. Solche Sachen, ja. Also wahnsinnig komplex, ja.
Nicht? Aber sowas hat ja ein Stadtwerk beispielsweise nicht. Also die Stadtwerke XY, die müssen ja nichts schweißen oder färben.
Die müssen nichts schweißen, aber die haben ein ganz anderes Problem, was eigentlich noch dramatischer ist. Nicht? Also wenn wir jetzt im Strom- und Gasgeschäft sind, was ihr standardmäßig sind, nicht, dann haben wir ja in Deutschland einen deregulierten Markt. Da gibt es jetzt Spielregeln und die werden über den Gesetzgeber und die Bundesnetzwerkagentur gesteuert. Und was machen die? Die bringen alle 6 Monate neue Handbücher raus. Das Handbuch heißt jetzt auch wieder so um die 1000 Seiten, ja, mit Text und Tabellen.
Meine Güte.
Schieß mich tot, ja, also komplexe Dokumente. Nicht? Und dann müssen, nicht, dann haben die ja Leute, die dann irgendwie mal wochenlang nur da drauf gucken und sagen, was hat sich denn eigentlich geändert? Ist das relevant für uns? Und welchen Impact hat das auf unser System? Nicht? Und dann müssen, nicht, wenn sie das verstanden haben, nicht, dann müssen sie irgendwie was bauen. Aber das Bauen ist dann quasi der kleinere Ding, überhaupt wie das diese ganze Informationsflut zu bearbeiten. Ja, ja.
Aber Andreas hat gerade was ganz
nötige Bürokratie.
Was ganz Wichtiges gesagt. Also es geht ja nicht nur um Datenmengen, die könnte man ja auch in ein Wissensmanagementsystem oder in eine Datenbank packen, sondern du hast gerade eben was Wichtiges gesagt, nämlich die Technologie muss ja identifizieren, ob das relevant ist, ob die Veränderung relevant ist, ob das für das Geschäft eine Relevanz hat, ob das für Compliance eine Relevanz hat. Und da besteht ja dann offensichtlich der Mehrwert. Ah, klar, natürlich schnell viele Daten zu verarbeiten hatten wir ja früher auch schon. Aber die Intelligenz besteht letztlich darin, tatsächlich die Relevanz zu erkennen und inhaltlich zu verstehen. Ist das tatsächlich für meinen Job oder jetzt für das Unternehmensziel relevant und wichtig?
Richtig? Ja. Nicht? Und im Prinzip, was du dann reinsteckst, ist auf der einen Seite halt diese Handbücher der Bundesnetzwerkagentur, dann steckst du deine eigenen Dokumente rein oder Systeme, die beschreiben, was du eigentlich machst, ja. Nicht, das gibt dir den Kontext, das gibt dir die Relevanz. Und dann kannst du diese Dinge abgleichen und dann verstehst du, was du machen musst.
Ja. Jetzt verstehe ich das auch. Also diese Domain-Expertise, die kommt letztlich dadurch, die kann ja einen Large Language Model gar nicht haben, weil das ja größtenteils, sagen wir mal, interne Dokumente sind oder sehr spezifische Dokumente, die nicht irgendwo auf einer Webseite stehen, die man mal schnell crawlen kann, sondern die in anderen, sagen wir mal, Datenbanken und Datenschätzen liegen. Das habe ich verstanden, sehr gut. Und in welchen anderen Bereichen, Karl-Heinz, vielleicht fällt dir noch ein Anwendungsbeispiel ein, wo man das mal ein Domain-Specific Model eben auch entsprechend gut nutzen kann?
Also Fakt, du brauchst es halt überall. Ne? Denk nur mal an das ganze Thema Marketing, ne? Wenn es um Content-Erstellung, du willst Artikel schreiben, die möglichst dann auch gefunden werden. Du willst Fragen beantworten, die draußen auch gegoogelt, die gestellt werden. Und es ist halt nur relevant, wenn du die Themen kennst, die gefragt werden. Ja, ne? Ich bringe mal das Beispiel mit Covid-19. In 2018 hat kein Mensch nach, was ist ein Covid-Virus, gefragt. In 2020 100 Millionen. Natürlich war das da relevanter. Das muss man aber wissen, dass das so ist. Ne? Hier in dem Beispiel von Andreas hat mir erzählt, ein Kunde, der macht Ausschreibungen, ne, sind dann 500.000 Seiten Ausschreibungen, da müssen 5, 6 Ingenieure diese Ausschreibungen lesen über mehrere Wochen, 4, 5, 6 Wochen brauchen die, um das zu verstehen, sich abzustimmen, ne, das macht die KI heute in 1,5 Stunden, ja, und da kann man sich vorstellen, dass das natürlich einen massiven Produktivitätsschub vor allen Dingen für den Mittelstand bringt. Und aber an der Stelle würde ich gerne nochmal Andreas fragen, Thema IDM, Mittelstand, weil Neuland AI sagt ja wirklich KI für den Mittelstand, für die Verwaltung. Warum glaubst du, dass so Industriedomainmodelle denn so wichtig werden für den Mittelstand? Ich meine, der kann sich das doch alles selber bauen.
Naja, das ist eben genau das Problem, nicht? Dass der Mittelstand hat eigentlich dieselbe Komplexität wie ein Großkonzern.
Nicht? Ja.
Sie haben globale Lieferketten und sie haben globale Kunden. Sie haben hochkomplexe Technologieprodukte. Nicht? Also das ist von all diesen Dingen nicht anders als im Großkonzern.
Und es ist sogar noch schlimmer, die müssen denselben Regularien folgen wie die Großen. Ja. Also die müssen auch die Dienst- und die regulatorischen Anforderungen bedienen können. Ja.
Aber was sie eben nicht haben, ist halt eine Stabsstelle mit 100 Leuten, ja, die sowas manuell erledigen können. Ja.
Klar.
Wenn sie sich so eine leisten würden, dann würde bei ihnen unterm Strich nichts mehr übrig bleiben. Ja.
Ja,
das ist das Dilemma, wo die drinne stecken. Ja, nicht? Und wenn wir jetzt dort mit KI und insbesondere mit diesen EDMs die Dinge anpacken können, ja, dann sind die konkurrenzfähig zu einem Bruchteil der Kosten.
Ja, ja, aber Andreas, jetzt muss man ja sagen, die KI, du hast das ja schon mal gesagt, halluzinieren. Also die ist nicht immer zuverlässig, die ist auch nicht immer sicher. Und wie ist das mit Thema rechtskonform? Ne? Also bestimmte Dinge, ich denke jetzt neuerdings gibt es ja den EU-AI-Act, können wir gleich ja auch mal kurz drüber sprechen, was das eigentlich für die deutsche KI-Industrie oder europäische KI-Industrie bedeutet. Da ist doch alles nicht zuverlässig.
Naja, das sagte ich ja schon, nicht? Also vorhin, nicht? Wenn man naiv sagt, okay, ich möchte diese Probleme mit ChatGPT lösen, ja, dann habe ich natürlich ein Problem.
Nicht? Okay.
Deswegen halt erster Schritt Enterprise-Architektur, zweiter Schritt EDM, wo die Qualität des Wissens gesichert ist.
Okay.
Nicht? Das heißt also, wenn man das EDM für Manufacturing hat, ja, dann weiß man, da sind eben alle Industrienormen, die man braucht, sind da drinne, die sind gepflegt, das sind die letzten Versionen, die Best Practices sind da drinne, die, was es immer halt in den Industrien gibt, das ist schon da und es ist gepflegt und ich kann mich darauf verlassen.
Mhm.
Das heißt, indem ich oder also wir als Neuland halt die Qualitätskontrolle des Wissens in den EDM übernehmen, habe ich das Halluzinationsproblem im Wesentlichen ausgeschlossen.
Also im Klartext, ihr macht sicher, zuverlässig, rechtskonform und ihr stellt den Rahmen für die jeweilige Industrie, also für Automotive oder für die Versicherungsbranche oder die Stadtwerke oder den Maschinenbauer.
Ja, ja. Okay, und die Infrastruktur ist auch so aufgesetzt, dass das halt nicht in einem Rechenzentrum in Amerika läuft und die Daten dann benutzt werden, um die nächste Version von OpenAI zu trainieren, sondern das läuft in Rechenzentrum in Europa, das läuft in proprietären Umgebungen, wo sichergestellt ist, dass die Daten nicht rausgehen, die Daten werden nicht benutzt, um die Modelle zu trainieren. Nicht? Also alle diese Anforderungen, die man im Unternehmensgeschäft hat, sind damit erfüllt.
Also das heißt, diese, sagen wir mal, Industry Domain Models, die lösen ja letztlich verschiedene Probleme. Also einerseits, dass natürlich auch viele, sagen wir, Facharbeiter oder Menschen, die wirklich dieses umfassende Wissen über mehrere Jahrzehnte gesammelt haben, lernen wir ja, die gehen ja in den nächsten 20, 15 Jahren in Rente. Mhm. Es kommen nicht genug Leute nach, also ganz allgemein Fachkräftemangel. Das heißt, man kann letztlich über solche Technologien auch teilweise den Fachkräftemangel letztlich begegnen und sich dadurch natürlich große, sagen wir, Wettbewerbsvorteile erarbeiten. Seht ihr das auch so?
Ja, ich würde es vielleicht sogar noch ein bisschen anders formulieren, nicht? Also wo kommt denn zum Teil der Fachkräftemangel her? Der kommt eigentlich daher, dass so viele Aufgaben erledigt werden müssen, wofür man Fachkräfte braucht, wo man sie aber eigentlich gar nicht einsetzen sollte.
Ja, ja.
Das ist genau, aber man muss es machen, weil man das im Moment nicht anders machen kann. Ja.
Verstehe. Also,
Wissenstransfer ist das Problem.
Nee, nicht so der Wissenstransfer. Es ist halt dieser, okay, ich muss eben mal 1000 Seiten lesen. Ja.
Ja.
Es muss einer lesen, der das versteht, ja. Aber eigentlich sollte der ganz anders machen. Der sollte eigentlich die Lösung bauen, ja, und nicht irgendwie 1000 Seiten lesen und dann vielleicht nochmal 500 Seiten Qualitätskontrolldokumentation erstellen,
ja,
die
ja,
dann
ja
eh nur abgeheftet wird. Ja.
Mhm.
Davon kann man die Leute Letztlich sind das Routinearbeiten. Davon kann man die Fachkräfte, die kreativen Leute befreien. Das kann wunderbar die KI machen. Und die Leute können sich dann wirklich auf ihre Kernaufgaben
konzentrieren. Ja, sehr schön. Sehr schöne Vision,
das,
ja.
Das heißt also im Klartext, durch diese Standardisierung, was du bei der Neuland AI wollt, ihr wollt eigentlich die SAP der KI, die Standardisierung rechtssicherer KI in Europa machen.
Ja, nicht? Genau so ist es, nicht? Also das ist schon das Schlagwort, nicht? Und die Analogie ist, in den 80ern, ja, also bis zu den 80ern war halt jede Unternehmenssoftware war halt handgedengelt, ja. Entweder haben sie es in-house gemacht, ja, oder IBM oder jemand hat das gebaut, ja.
Selbst Datenbanken wurden handgedengelt. Ja, ja.
Teuer, fehleranfällig, schlecht zu warten, ja, nur Probleme, ja. So, nicht? Und dann kam SAP, hat gesagt, okay, ja, es gibt Datenbanken, die kümmern sich um die Transaktionen, wir kümmern uns um die Prozesse, ja. Enormer Fortschritt. Jeder hatte plötzlich ein ERP-System. Riesige Geschichte, ja.
Ja.
Und wir denken, heute haben wir genau dieselbe Situation. Mhm. Die Situation ist, wir haben halt die generative KI als Engine irgendwo dort, ja, aber die Lösungen sind alle handgedengelt wieder. Ja. Deswegen haben sie dieselben Probleme. Nicht? Und wir sagen, okay, wir können das standardisieren, wir können das industriespezifisch machen, wir können die Komplexität reduzieren, wir können Plattformen schaffen für Kunden, wo die dann relativ wenig oben draufsetzen müssen, um ihre Enterprise
zu machen. Verstehe. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Da bleibt mir noch zu erwähnen, ich mache jetzt mal ein bisschen auch Eigenwerbung, glaube ich. Also ein weiteres, sagen wir mal, spezifisches Modell steckt ja auch in einem oder in dem, sagen wir mal, Gewinner des Best Technology Awards des letzten Jahres drin, wenn es im Bereich Content-Produktion geht. Das ist bei Rallyfy. Da gibt es ja ein Modell, das nennt sich Rallyverse, habe ich gelernt. Karl-Heinz, was hat's denn damit auf sich? Ich weiß, da bist du ja auch ein bisschen enger
mit. Ja, das Rallyversum, der Name sagt's schon, ne? Das ist das dein Sprachuniversum relevant für dich sortiert. Also du hast ein eigens generiertes KI-Modell für dein Unternehmen, für deine Branche, sogar im Unternehmen für deine Spezialkenntnisse. Weil denk mal an so einen Konzern wie die Telekom, die hat halt ganz viele Bereiche, T-Systems, die Online, die Mobile, Telekom. Und die haben natürlich andere Sprachwelten, auch für ihre Kunden relevante Welten. Und Rallyversum ist dann quasi immer die Sprachwelt, das, also eigentlich ist es ein CLM, ne, ja, ein Content Language Model, was dein Wissen, deine Unternehmensspezifika versteht und was bei Google wie rankt. Also sprich, wonach die Menschen gefragt haben. Und das ist natürlich ein Game Changer.
Auf jeden Fall mal auschecken. Ich packe mal den Link in die Shownotes mit rein. Ja. Ich halte mal fest, LLMs waren nett, das hat uns jetzt quasi alle quasi beflügelt und wir haben alle mit OpenAI genug rumgespielt, aber eigentlich, sagen wir mal, industriespezifische Modelle oder sagen wir mal, wie dieses Content Language Model bei Rallyfy, sagen wir mal, spezifische Modelle für spezifische Anwendungsfälle, das ist letztlich die Zukunft und das, ich glaube, da werden wir noch viel, viel mehr von sehen in den nächsten Jahren. In den nächsten Jahren. Super. Ja, dann kommen wir vielleicht noch zu unserem Tipp der Woche, beziehungsweise unseren Tops und Flops der Woche. Ich habe den Tipp der Woche vielleicht.
Ja, bitte.
Mal abschließend. Also wir hatten ja schon fast so eine kleine Rubrik aufgemacht, die Arte-Dokumentation der Woche. Ich würde die jetzt gerne erweitern. Großer Themencut, aber ich kann sehr empfehlen, auf Arte die Sendung, das heißt Kant, das Experiment der Freiheit. Weil mich das so begeistert hat, weil es geht eigentlich um Werte, und geht um den Philosophen Kant, die jetzt umso wichtiger und umso dringender sind. Es geht um Freiheit, es geht um Toleranz, es geht um Mut. Also das ist ja ein Denker, der hat das westliche Denken maßgeblich geprägt, war natürlich auch teilweise von Jean-Jacques Rousseau, also im Kontext der Französischen Revolution beeinflusst. Tolle Sendung, kann ich wirklich nur empfehlen, passt sehr gut in den Kontext heute zum Thema Freiheit, Demokratie, Eigenverantwortung und Mut für die Zukunft und die müssen wir haben. Und insofern fand ich das eine sehr erwähnenswerte Sendung.
Ja.
Karl-Heinz, was sind für dich so die Tipps
und Flops der Woche? Tipp der Woche, das fand ich sehr spannend. Übrigens, auf dem Berliner Flughafen habe ich einen Spruch gelesen von Willy Brandt, der sagte, wenn ich sagen soll, was mir neben dem Frieden das Wichtigste ist, dann lautet die Antwort Freiheit, ja, fand ich auch bemerkenswert, dass das am Willy Brandt Flughafen in Berlin steht. Ja, da bin ich letzte Woche hingeflogen. Und in dem Kontext geht es natürlich auch um das, was in der Welt passiert. Ich weiß nicht, als Tipp der Woche, ob das jeder weiß, in Bonn gibt es ein deutsches Museum, also ein 100%iges Tochterunternehmen des Deutschen Museums in München. Und dieses Museum ist das Deutsche Museum für künstliche Intelligenz. Und das finde ich sehr bemerkenswert. Da gehen Schulklassen hin, da gehen Studenten hin. Da kann jeder Unternehmer seine Mitarbeiter hinschleppen, um mal zu verstehen, was ist denn KI? Ne? Da kann man auch abends um 17 Uhr noch hingehen, eine spezielle Führung buchen. Übrigens, die brauchen dringend auch ein paar Sponsoren. Da kann man, was weiß ich, mit 500 Euro auch sicherstellen, dass es das Museum noch lange gibt. Und sauberer Hinweis, am 24.04. abends ab 17.30 Uhr findet dort eine Diskussion, eine Podiumsdiskussion zum Thema der KI statt. Also kann ich nur empfehlen.
Kann ich bestätigen. Ich war schon da mit meinem Sohn und ich fand es super. Wir haben es ja auch schon mal gefeatured bei uns im Podcast.
Genau.
Sehr schön.
Ja, dann kommen wir zu den Tops und den Flops. Andreas, du bist der Gast. Gibt es bei dir Tops und ihr Flops aus deiner Sicht? So.
Ja, nicht. Also wir hatten ja wieder, wir machen ja auch das Neuland AI Kolloquium jede Woche. Nicht? Eine Woche beschäftigen wir uns mit den eher technischen Deep Dive Themen, die andere Woche dann alternativ dazu mit eher Business Themen. Und was ich sehr interessant fand in dem Zusammenhang war die Diskussion in der letzten Woche, wo es darum ging, dass das Internet eigentlich ausgelesen ist von den LLMs. Ja. Nicht? Und die Frage ist, was heißt das? Ja, und ich glaube, man sieht das jetzt auch, dass die, dass es im Prinzip Parity gibt zwischen den großen Modellen. Nicht? Also GPT-4 Turbo, dem großen Modell von Claude, Google, Mistral. Also die spielen im Wesentlichen alle in derselben Liga.
Ja.
Ich glaube, es wird mit der LLM-Technologie an sich keinen Quantensprung mehr geben. Sondern was man hat, ist jetzt, dass es billiger wird, dass es effizienter wird, daher wird es billiger, die Hardware wird sich verbessern. Nicht? Also es wird schneller, besser, billiger, aber ich glaube nicht, dass es einen Quantensprung gibt, weil in diesem, nicht, also mit diesen Transformer-Modellen, das ist meiner Ansicht nach im Prinzip ausgereizt. Ja. Und die interessante Frage ist jetzt, wo kommt jetzt der nächste Quantensprung her in der KI? Ja, das war für mich so die Erkenntnis, einer der Erkenntnisse oder einer Gedanken, Erkenntnis vielleicht ein bisschen früher, einer Gedanken der letzten Woche. Ist das jetzt Flop oder Top? Na ja, passt ein bisschen in beide Kategorien, ja, aber fand ich einen interessanten Gedanken.
Okay. Roland, was ist dein Top oder Flop?
Tops und Flops. Ich fange mal mit dem Top an. Das war quasi diese Frühlings- oder Sommerattacke letztes Wochenende. Also wir konnten tatsächlich am Sonntag schon den Pool spontan eröffnen. Also das war zwar noch ein bisschen frisch, war ganz toll, hat mich auch tatsächlich dazu motiviert, wieder stärker mit Sport anzufangen. Und ich gehe also mit voller Elan und viel Bewegung in den Frühling rein. Das ist für mich der Top. Flop war so ein kleiner Flop, eher der technischen Natur. Ich war letzte Woche Teil eines Webinars, der, also ich sage mal so, von Pleiten und Pech und Pannen begleitet wurde. Da konnten jetzt wirklich nicht so viele Leute was dafür. Es war einfach die falsche Plattform. Ich kann nur sagen, meidet Zoom als Webinar-Plattform, weil das ist kompliziert und das ist nicht gut. Wir werden den nächsten, schätze ich, mit Teams wieder machen. Das war eine kleine Sache, aber gut, das war so ein bisschen, hat mir ein bisschen die
Laune. Ja, dann fange ich mal an mit dem Flop. Aus meiner Sicht nicht ein Flop ist im Moment Israels Gedanken zur Vergeltung. Die machen ehrlich Angst, ne, dass da unten im Nahen Osten wirklich was hässlich eskaliert. Und der Top, Donald Trump und Bernd Höcke stehen seit heute vor Gericht. Und es gab jemand, der zu dem Thema Trump gesagt hat, tragisch sei, dass Trump geht entweder für 4 Jahre ins Weiße Haus oder für 375 Jahre ins Gefängnis. Und den Gedanken fand ich schon spannend, dass man ernsthaft überlegt, jemanden ins Weiße Haus zu wählen, auf demokratischer Basis übrigens aber gleichzeitig dem bis zu 375 Jahre Gefängnis drohen könnten. Ne? Und es ist schon, jetzt ist die Frage ja nur, wird er sich vorher noch ins Weiße Haus retten, damit er sich selber amnestieren kann? Also es ist schon verrückte Welt, sagen wir es mal so, ja?
Das stimmt. Aber es haben wir aber Vertrauen in die Rechtsstaatlichkeit, sowohl in Deutschland
das wie auch. Natürlich. Also die Hoffnung stirbt zuletzt. Und übrigens gibt es auch, ich hatte letztens ein Interview von dem Herrn Thewissen gehört, der unser Washington, ich glaube AD oder ZDF-Korrespondent ist. Und der sagte, das Rennen für Trump ist noch nicht gelaufen. Ne? Und da sollten wir auch weiter dran glauben, weil Glaube versetzt ja bekanntermaßen Berge und lasst uns hoffen, dass die Amerikaner da die Kurve noch mal kriegen. Es wird knapp, aber ich glaube, es könnte klappen.
Mein heißer Tipp ist ja, wenn die Demokraten noch Michelle Obama aus dem Hut zaubern an einem gewissen Punkt in irgendeiner Form, dann wird das natürlich auch noch helfen. Na gut, wir werden es überraschen lassen.
Ich habe vielen Dank. Eine Bemerkung zu dem Thema, also natürlich. Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Ich habe vor kurzem ein Buch gelesen bzw. gehört, was ich eins der besten Bücher finde, die ich je gelesen habe. Und zwar
ist Na bitte, ich bin gespannt.
Ja, also Political Order and Political Decay von Francis Fukuyama. Ja, der ist Professor in Stanford und macht wirklich eine Tour de force durch politisch-organisatorische Fragestellungen. Und ich habe immer gedacht, eigentlich bin ich doch durchaus interessiert und habe auch viel gelesen. Aber das war für mich nochmal wirklich ein Erwachen und also da ist mir wirklich sehr, sehr viel klar geworden, warum die Welt so ist, wie sie ist. Und wie man sie ändern kann und wie man sie auch nicht ändern kann.
Okay.
Super Sommerlektüre. Also ist schon ein bisschen längeres Buch, ja.
Okay.
Aber sehr empfehlenswert.
Also, dann wünschen wir, glaube ich, allen Zuhörern eine gute Restwoche. Euch beiden viel Spaß bei dem, was ihr tut, auch wie ihr die Welt verändern wollt. Und den Zuhörern hoffentlich dann bald ein nettes Wochenende mit nicht ganz so viel Regen.
Hoffen wir doch. Alles Gute, danke fürs Zuhören, bis bald. Ciao, ciao.
Ja, tschüss.